HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Shalom. Good morning. Flying to Tel Aviv.
In einem feinen Strahl spritzt der Drucker Flüssigkeit in eine Form. Das Ergebnis ist hellrot, hat feine hellblaue Fäden und ungefähr die Größe einer Kirsche. So sieht es aus, das 3D-Kunstherz der Universität Tel Aviv.
So this is the first time that the whole heart with the blood vessels and cells is printed.
Ladies and gentlemen, welcome to Israel. We have just landed at Ben Gurion Airport.
My name is
Ziza Abulhawa. Salam alaikum. Are you...
That's me. I'm a Palestinian living in Tel Aviv.
Ich möchte eine Sache deutlich machen. Ja, es wird eine rechte Regierung geben. Aber ich habe vor, der Premierminister aller Bürger Israels zu sein. Netanyahu könnte angeklagt werden, noch bevor er eine neue Regierung gebildet hat.
Der Frieden zwischen Israelis und Palästinensern war eigentlich 1947 schon beschlossene Sache. Aber auf Frieden warten beide seit 70 Jahren.
Ich bin am Boden zerstört. Wir sind nun von radikalen rechten Kräften umgeben, die noch mehr Land annektieren wollen. So aber werden wir nie Frieden haben.
Und da sind wir schon mittendrin in der israelischen Gesellschaft. Ein 3D-Herz, ausgedruckt in der Universität Tel Aviv. Es zeigt, wie sehr Israel auf Innovationen setzt und neue Technologien. Es gibt außerhalb des Silicon Valley nirgendwo sonst so viele Start-ups wie im jüdischen Staat. Und einige davon arbeiten eng mit dem Militär zusammen. Dann sind da die Neuwahlen im September, nach der gescheiterten Regierungsbildung Ende Mai. Warum müssen eigentlich die Israelis schon wieder an die Urnen? Nervt die das nicht, wo sie doch erst im Frühjahr gewählt hatten? Und dann hörten wir in unserer Collage die Behauptung, dass auf Frieden sowohl Israelis wie auch Palästinenser warten. Wenn das mal stimmt, dass alle in Israel auf Frieden warten, eher scheint es doch so, dass sich viele mit dem Status quo sehr gut eingerichtet haben, dass es also in absehbarer Zeit keinen eigenen Staat für die Palästinenser geben wird, wenn überhaupt jemals. Darüber mit unserem Korrespondenten Tim Aßmann zu reden, das finden wir spannend. Und wir treffen ihn in Tel Aviv, wo er lebt und arbeitet. Aber bevor wir bei ihm klingeln, machen wir erstmal eine Tour durch seine Stadt. Die Bauhausarchitektur, die hatten wir uns ja schon auf der letzten Weltreise in Tel Aviv angeschaut. Heute gehen wir auf den sogenannten Independence Trail, der zu 10 historischen Orten führt. Und wir beginnen auf dem Rothschild Boulevard, wo uns Kilian Neuwert erklärt, was wir dort überhaupt sehen.
Der Rothschild Boulevard im Herzen Tel Avivs. Ein breiter Fußweg trennt zwei Fahrspuren für Autos, Bäume spenden Schatten. Die Sonne spiegelt sich in den Glasfassaden von Hochhäusern, die die alte Architektur des Viertels überragen. Der Rothschild Boulevard ist ein Ort der Gegensätze. Er ist historischer Kern und modernes Finanzzentrum Tel Avivs zugleich. Eine, die oft hierher kommt, ist Shula Wiedrich. Ich bin schon seit 35 Jahren Stadtführerin. Dazu kam es, weil Tel Aviv fast so etwas wie meine große Liebe ist. Ich habe über Tel Aviv geschrieben, zur Geschichte geforscht. Ich liebe diese Stadt sogar so sehr, dass ich meine Tochter nach ihr benannt habe. Tel Aviv Wiedrich. Ich bin sozusagen die Mutter Tel Avivs. Shula Wiedrich lächelt. Sie führt eine Gruppe auf den Spuren der israelischen Unabhängigkeit durch das Viertel auf dem Independence Trail. Der verbindet 10 historische Orte im Herzen Tel Avivs. Auf kleinstem Raum ist dort der Gründungsmythos des modernen Staates Israel zu Hause. Der Unabhängigkeitsweg zeigt die ersten Gebäude Tel Avivs, den historischen Kern also, wo zweifellos auch Ideen von Autonomie und Unabhängigkeit aufkamen. Die Menschen, die damals die ursprüngliche Ortschaft hier gegründet haben, wurden teils zu führenden politischen Köpfen. Sie haben das Wunder vollbracht, in der Wildnis die Grundsteine für eine moderne und demokratische Stadt, eine Gesellschaft und gar einen Staat zu legen. Tel Aviv, einst eine kleine jüdische Ortschaft in den Dünen Palästinas, trägt seinen Namen in Anlehnung an ein Buch des Gründungsvaters der zionistischen Bewegung, Theodor Herzl. Herzl beschreibt darin eine fortschrittliche jüdische Gesellschaft. 1910 hat man den Namen der ersten Siedlung hier in Alt-Neuland geändert. Und wie übersetzt man das frei auf Hebräisch? Tel steht für alt, richtig. Und wofür steht Aviv? Na, für den Frühling, das Blühen und den Neubeginn. Der Name ist also eine Übersetzung von Herzls Buch. Doch es ist nicht nur eine Übersetzung. Tel Aviv ist die Erfüllung von Herzls Traum. Die Idee, den Unabhängigkeitsweg einzurichten, kam der Stadtverwaltung, weil viele Touristen und Israelis Tel Aviv eher für seine Strände, Bars, Clubs oder Kultureinrichtungen kennen. Zum 70. Staatsjubiläum soll ihnen der Unabhängigkeitsweg historische Orte und die Visionen von einst schmackhaft machen, sagt Stadtsprecherin Margot Stellmann. Viele Touristen aus aller Welt kommen nach Tel Aviv. Sie fragen, was sie hier machen können, welche großen Attraktionen es gibt. Ja, und die haben wir eigentlich nicht. Aber wir haben eben viel zu erzählen. Die Geschichte Israels, die Geschichte der Stadt. Und es gibt Baudenkmäler, die eben das erzählen können. Ein Baudenkmal, das diese Geschichte erzählen kann wie kein zweites, ist das Haus Dizengoffs. Dizengoff war der erste Bürgermeister Tel Avivs. Nach dem Tod seiner Frau 1930 widmete er sein Haus um zu einem Kunstmuseum. Dizengoff war überzeugt davon, an der Gründung einer Nation mitzuwirken. Sein Traum sollte aber erst nach seinem Tod Wirklichkeit werden. Immerhin jedoch in seinem eigenen Haus, berichtet Schula Wiedrich, sichtlich stolz. Hier ist alles geschehen. Am 14. Mai 1948 entschieden sich David Ben-Gurion und die Provisionsregierung, hier den jüdischen Staat aufzurufen. Heute erinnern Namensschilder und Mikrofone auf einem langen Tisch an den historischen Tag in der Geschichte Israels. Der Raum ist beinahe unverändert. An diesem Ort die Nationalhymne anzustimmen, gehört für Schula Wiedrich dazu. Dezent, aber bestimmt ermutigt sie zum Aufstehen. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist in diesem Moment weit weg.
So, und jetzt sind wir in unserem ARD-Büro angelangt bei Tim Aßmann. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Wir sind ja bei Ihnen auch an einem historischen Ort. Wir, die ARD, berichten nämlich seit über 50 Jahren aus und über Israel. Ich nehme an, das ist nicht immer leicht, wenn Sie, sagen wir, ein Interview mit einem Sprecher der Hamas im Gazastreifen führen wollen. Dann sind Sie ja auch im Visier der israelischen Sicherheitskräfte. Müssen Sie es anmelden, wenn Sie nach Gaza reisen?
Nein, anmelden muss ich das nicht, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, nach Gaza zu reisen. Man kommt dort als normaler Besucher sowieso nicht hin. Diplomaten dürfen über den Grenzübergang Erez auf der israelischen Seite. Es dürfen auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen hindurch und es dürfen auch Journalisten, die sich aber eben beim israelischen Staat registriert haben als Journalisten, dann kann man da durch. Damit man aber auch wirklich durch und auf der anderen Seite ankommen kann, bei der Hamas, die palästinensische Gruppierung, die den Gazastreifen kontrolliert, da muss man sich auch anmelden, muss man auch akkreditiert sein. Also das ist alles nicht so ganz einfach, aber es ist natürlich unerlässlich, nicht um unbedingt mit einem Hamas-Sprecher zu reden, aber vor allem um über die Lebensbedingungen der Menschen im Gazastreifen berichten zu können. Wir gehen regelmäßig nach Gaza und wir können uns dort frei bewegen, aber es ist eben nicht so, dass man einfach mal schnell hinübergeht.
Also über Gaza unterhalten wir uns später noch, jetzt aber erstmal über den Wahlkampf mitten in den israelischen Sommerferien. Heute sind in Tel Aviv wunderbare 30 Grad, so lesen wir im Internet. Also perfekt, um am Strand abzuhängen. Erreichen die Wahlkämpfer überhaupt das Wahlvolk?
Nein, aber sie versuchen es momentan auch noch nicht so richtig, muss man sagen. Also der Wahlkampf, der fängt erst so ganz langsam an in Israel. Da mag man sich ein bisschen drüber wundern, denn so lange ist es ja nicht mehr hin. 6 Wochen noch so ungefähr, naja, 8 Wochen sagen wir mal, bis dann an die Wahlurne gegangen wird. Aber die Israelis sind jetzt im Urlaub. Der Juli ist so der Vorurlaubsmonat, die Schulferien haben begonnen und im August wird das Land überwiegend unterwegs sein bzw. im Urlaubsmodus sein. Ich denke, dass es eher ein kurzer Wahlkampf wird, aber der wird dann umso heftiger werden und der wird natürlich von allen Wahlkämpfern auch sehr intensiv geführt werden, weil sie den Strand schon ansprachen. Die Erlebnisse vom letzten Wahlkampf sind ja noch nicht so lange her. Israel hat im April erst gewählt und da hat Benjamin Netanyahu, der Regierungschef, wirklich alles versucht und ist eben auch an den Strand gegangen am Wahltag, ist sogar ins Wasser gegangen und hat zu den Leuten dort am Strand gesagt, denn in Israel ist der Wahltag frei, müssen die Leute nicht arbeiten. Er hat gesagt, so jetzt aber schnell ins Wahllokal gehen und noch mich wählen. Also da merkt man, der Wahlkampf wird hier bis zum letzten Moment geführt und der wird auch, da bin ich mir sicher, im September wieder unter anderem am Strand geführt werden.
Aber die Israelis, die Wähler haben und Wählerinnen haben ja keine Garantie dafür, dass im September bei der nächsten Wahl klare Verhältnisse kommen, dass dann eine Regierungsbildung möglich wird. Das war es ja schon im Mai nicht.
Israel hat natürlich große Erfahrung mit schwierigen Regierungsbildungen, muss man sagen. Die Knesset ist ein Parlament, das auch von sehr vielen Parteien gezeichnet und bestimmt ist. Es gibt in Israel keine 5%-Hürde, sondern eine 3,25%-Hürde für den Einzug in die Knesset, ins Parlament, also mit seinen 120 Sitzen. Das heißt, jeder Politiker, der den Regierungsbildungsauftrag erhält, beim letzten Mal war das eben wieder Benjamin Netanyahu, hat immer die große Schwierigkeit aus verschiedenen Parteien, ein regierungsfähiges Lager, eine Koalition zu bilden. Und das wird wahrscheinlich auch im September wieder so sein. Aktuell kann sich Netanyahu nicht sicher sein, dass sein Block aus rechten, religiösen und nationalreligiösen Parteien wieder auf eine Mehrheit kommt. Und das ist eben auch das, worauf die meisten Israelis sich einstellen, dass es eine Wahl wird, nach der dann noch nicht unmittelbar klar ist, wer regiert.
Aber um das mal zu verstehen, die Auflösung des Parlaments, der Knesset heißt das dort, hatte Benjamin Netanyahu ja selbst beantragt. Warum denn?
Weil niemand sonst außer ihm sich an der Regierungsbildung versuchen sollte. Es war eben so, dass Netanyahu 6 Wochen Zeit hatte, um eine Regierung zu bilden, nach den Wahlen Anfang April, die seine Likud-Partei nicht gewonnen hat. Sie war stimmgleich ins Ziel gekommen, sitzgleich mit der Opposition der Partei Weiß-Blau von ehemaligen Generalstabschef Benny Gantz. Netanyahu hatte aber große Aussichten auf eine Mehrheit, weil eben dieses Lager aus den schon erwähnten Parteien zusammen eine Mehrheit zu haben schien, muss man sagen, in der Knesset. Dann hat aber eine Partei gesagt, nein, sie machen nicht mit. Da gab es eben Streit unter den künftigen Koalitionspartnern darüber, ob auch streng religiöse Juden in Israel künftig generell zur Armee sollen, ob die Wehrpflicht also auf sie komplett ausgedehnt wird. Da konnte man sich nicht einigen. Deshalb gelang Netanyahu keine Regierungsbildung. Normalerweise wäre es so gewesen, dass der Staatspräsident dann eben einen anderen Politiker mit einem solchen Versuch beauftragt und der dann versuchen kann, eine Mehrheit zu bekommen und eine Regierung zustande zu kriegen. Das aber wollte Netanyahu nicht. Er hat also den Antrag gestellt oder hat initiieren lassen, dass die Knesset sich selber aufgelöst hat. Dafür gab es dann eine Mehrheit im Parlament und ja, ohne Parlament dann wieder Neuwahlen. Das ist jetzt die Lage.
Danke, Tim Aßmann. Erstmal bis hierhin. Wir nehmen auf unsere Reisen zu den Korrespondenten natürlich auch immer Literatur mit. Gerade erschien auf Deutsch der Roman Monster. Geschrieben hat ihn der israelische Autor Yishai Sarit und der wagt sich an ein sehr sensibles Thema. Wie funktioniert eigentlich die Erinnerungskultur an den Holocaust? Und muss sich jeder israelische Historiker zwangsläufig mit der Vernichtung des europäischen Judentums durch die Nazis beschäftigen? In Yishai Sarits Roman Monster, da gerät der Ich-Erzähler eher zufällig in das Fach Holocaust-Studien. Und das passiert so.
Eines Tages informierte mich der mir wohlgesinnte Dekan, dass der militärische Nachrichtendienst Iran-Experten suchte und einem geeigneten Kandidaten die Promotion in persischer Geschichte finanzieren würde. Allerdings müsste ich mich anschließend für 7 Jahre als Zeitsoldat verpflichten, fügte er hinzu. Der Gedanke an eine erneute Militärzeit bereitete mir einige Albträume und schlaflose Nächte. Ich teilte daher dem Dekan mit, dass ich nicht interessiert sei, zumal dieses Studium das Erlernen einer schwierigen Fremdsprache erfordern würde. Der Dekan zeigte Verständnis und sagte, dann bliebe mir allerdings nur eine einzige realistische Möglichkeit, als Historiker in Israel zu leben. Ich müsste in Holocaust-Studien promovieren. Davor grauste mir. Ich wollte weiterhin als ruhiger Mensch sorglos und unaufgeregt durchs Leben segeln und unternahm einige fruchtlose Versuche, mich dieser Last zu entziehen, und hätte es beinahe geschafft. Eine gute Universität in der australischen Stadt Perth war bereit, mich zum Promotionsstudium in der Geschichte des europäischen Mittelalters zuzulassen, meine Unterkunft zu finanzieren und mir eine Lehrassistentenstelle zu geben. Doch Ruth hatte wenig Lust auf den Umzug und wir hatten schon einen Termin für die Hochzeit. Wären wir aufgebrochen zu jenen sonnigen Gestaden, zu den Biergläsern, die bereits um 4 Uhr nachmittags vollgeschenkt werden, unser gemeinsames Schicksal hätte vielleicht anders ausgesehen. Doch ich kapitulierte, suchte den Dekan auf und erklärte ihm, ich sei nun willens, mich vor den Karren der Erinnerung spannen zu lassen. Von da an wendete sich fast alles zum Positiven. Ich erhielt ein kleines Stipendium, gespendet von einer jüdischen Familie aus Amerika. Ich begann, Deutsch zu lernen und konnte nach einigen Monaten amtliche Schreiben der SS lesen und verstehen.
Wie hieß es da gerade eben? Der Karren der Erinnerung. Also da zuckt man als deutscher Leser und Hörer doch unwillkürlich zusammen, denn sind die staatlichen Rituale des Gedenkens an den Holocaust nichts weiter als ein unbequemes Joch für Israelis? Eine Performance, die jeden gefangen hält und alle wahnsinnig macht? Das ist die provokante Meinung des Autors, später mehr aus seinem Roman Monster. Was aber niemanden wahnsinnig macht, sondern durchweg stolz, das ist der Nachlass des Physikers Albert Einstein. Der wird 1879 in Ulm geboren, siedelt 1933 nach der Machtübernahme der Nazis in die USA über, lehrt und forscht dann dort an der Elite-Universität Princeton, die den Nobelpreisträger natürlich mit Kuss hat, anstellt und Einstein liefert. Er macht das dortige Institute for Advanced Studies zum zeitweise berühmtesten Forschungsinstitut der Welt. Jetzt sind seine Briefe aus Princeton im Besitz der Hebräischen Universität in Jerusalem, wo man wirklich glücklich ist, sie zu haben. Und wie das kam, das erzählt Ihnen Benjamin Hammer.
Princeton, 11. Januar 1935.
Ein Brief von Albert Einstein an seinen Sohn. 2 Jahre zuvor hatten die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernommen. Der jüdische Wissenschaftler Einstein lebte und forschte in der Universitätsstadt Princeton in den USA.
Ich bin so sehr unter den Klauen des mathematischen Teufels, dass ich zu gar keiner privaten Schreiberei komme. Mir geht es recht gut und ich lebe arbeitsam und zurückgezogen. Nach Europa komme ich wohl nicht in absehbarer Zeit, weil ich den mich dort erwartenden Strapazen wohl nicht gewachsen wäre. Und schließlich hat man als alter Knabe ein Recht, sich zurückzuziehen.
110 bisher weitgehend unbekannte Briefe und Aufzeichnungen des Physikers präsentiert die Hebräische Universität in Jerusalem. Sie zeigen Berechnungen Einsteins in akribisch sauberer Handschrift, aber auch persönliche Briefe, die Einblicke in das Privatleben des Physikers gewähren. Der Israeli Hanoch Gutfreund ist wie Einstein Professor für theoretische Physik. Er ist der akademische Direktor des Einstein-Archivs der Hebräischen Universität.
When the Hebrew University receives such a large collection.
Wir haben eine große Sammlung von bedeutenden Werken erhalten. Das ist für uns etwas ganz Großes, ein Grund zum Feiern. Es war Einsteins Wille, dass sein intellektuelles Erbe an der Hebräischen Universität eine ewige Heimat findet.
The eternal home of his intellectual legacy.
80.000 Dokumente von Einstein lagerten bereits auf dem Scopusberg in Jerusalem. Die 9 Seiten erhielt die Hebräische Universität von einem Sammler aus den USA. Manche wissenschaftliche Aufzeichnungen stellen die Forscher in Jerusalem noch vor Rätsel. Wann hatte sie Einstein geschrieben? In welchem wissenschaftlichen Kontext? Der Kontext der privaten Briefe ist klarer. In seinem 1935 verfassten Brief an seinen Sohn, der in der Schweiz lebte, schreibt Albert Einstein auch über die Nationalsozialisten.
Ich lese mit einer gewissen Besorgung, dass in der Schweiz auch eine erhebliche Bewegung durch die deutschen Banditen ist. Hoffentlich kommt es nicht noch zu einem europäischen Kriege. Die deutschen Rüstungen müssen äußerst gefährlich sein. Aber das übrige Europa fängt nun an, die Sache endlich ernst zu nehmen.
Einstein hoffte 4 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges noch, dass die Nationalsozialisten mit ihrem Wahnsinn scheitern würden. Kurz zuvor hatten ihn die Nazis ausgebürgert. In seine frühere Heimat Deutschland kehrte Einstein nie wieder zurück, auch nicht nach dem Krieg. Albert Einstein war nie ein strenggläubiger Jude. Die Verbindung zum Judentum wuchs jedoch im Laufe seines Lebens. In den 20er Jahren half er bei der Gründung der Hebräischen Universität in Jerusalem. Ein Biograf hat das Judentum als zweite Verpflichtung von Einstein beschrieben, neben der Physik, sagt Hanoch Gutfreund vom Einstein-Archiv. Die deutlichste Verbindung zum Judentum ist die Hebräische Universität. Für ihn war sie ein Raum für die jüdischen Werte in modernen Zeiten.
In modern times.
Hebräisch lernen, das war für Albert Einstein aber keine Option. In einem Brief an einen Freund schreibt er, dass er sich lieber dafür schäme, als dass er die Sprache lerne. Albert Einstein war viel mehr als nur ein theoretischer Physiker, so sieht es Hanoch Gutfreund.
The letters really reflect him as a Mensch.
Das Wort Mensch gibt es auch in der jiddischen Sprache. Albert Einsteins Briefe, sagt der israelische Physikprofessor, zeigten ihn als einen guten Menschen. Den Brief an seinen Sohn unterzeichnete Albert Einstein mit Papa.
Sie hören H2, der Tag auf Weltreise in Israel. Zu Gast bei unserem Korrespondenten Tim Aßmann. Herr Aßmann, die Briefe von Einstein, die sind wahrlich kein drückendes Erbe. Aber nach Ansicht des israelischen Schriftstellers Yishai Sarit ist das Gedenken an den Holocaust ein, ich zitiere aus dem Roman, Karren der Erinnerung. Also ein Joch, das den Israelis auferlegt ist, so beschreibt das jedenfalls in seinem neuesten Roman Monster. Hat er damit einen wunden Punkt berührt?
Es ist sicherlich so, Frau Sauter, dass viele Israelis oder manche das Gedenken an den Holocaust vielleicht auch im Einzelfall als Last empfinden. Das ist aber nicht der Eindruck, den ich mehrheitlich hier im Land habe. Und ich kenne Israel jetzt schon seit rund 12 Jahren. Aber natürlich ist die Erinnerung an die Shoah tief im Bewusstsein, im kollektiven Bewusstsein des Landes und des Volkes verankert. Und es ist eine Mahnung, glaube ich. Vor allem bei den jüngeren Generationen wird es so verstanden. Auch wenn Sie sich mit jungen Israelis unterhalten, die zum Beispiel gerade zur Armee gegangen sind, dann sagen sie, wir werden uns nie wieder zur Schlachtbank führen lassen. Das gilt eigentlich auch quer durch alle politischen Schichten im Land. Das sagen rechts wie links, das hat damit gar nichts zu tun. Und das ist natürlich auch eine Mahnung und ein kollektives Bewusstsein, das durch die Lage des Landes seit seiner Gründung 1948 immer wieder geschärft wird und in Erinnerung gerufen wird. Denn mit Vernichtung war Israel in diesen jetzt 71 Jahren seines Bestehens natürlich immer wieder konfrontiert. Und das ist wirklich im Bewusstsein aller Israelis.
Also die Erinnerung an den Holocaust, an die Shoah, ist das eine, aber in der israelischen Gesellschaft spielen derzeit ganz aktuell heute ganz andere Konflikte eine Rolle. Die Säkularen gegen die orthodoxen Juden beispielsweise. Worum geht's denn dabei?
Es geht, glaube ich, ein bisschen auch darum, wie diese Gesellschaft künftig aussehen soll. Also man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, dass der Anteil der streng religiösen Juden, der Haredim, übersetzt heißt das die Gottesfürchtigen, 1948, als Ben-Gurion den Staat Israel ausrief, bei 1% der Gesamtbevölkerung lag. Nun ist diese Bevölkerungsgruppe sehr kinderreich, im Schnitt 7 Kinder. Und deswegen zählen sie jetzt so zwischen 14% und 15% der Bevölkerung. Und sie verlangen natürlich stark Anteil an der Gesellschaft, an ihrem Alltag. Und sie versuchen immer wieder, der säkularen Mehrheit im Land gewisse Regeln im Alltag vorzuschreiben. Da geht es dann mal um Ladenöffnungen am Schabbat, am religiösen Ruhetag in der Woche. Da geht es mal um Arbeit generell, zum Beispiel auch sollen keine Züge gewartet werden am Schabbat und ähnliches. Es geht aber eben auch, wir haben schon darüber gesprochen, um die Wehrpflicht für streng religiöse Juden. Und insgesamt ist natürlich zu beobachten, dass Israel religiöser wird. Die streng religiösen habe ich schon angesprochen. Es gibt auch viele nationalreligiöse jüdische Israelis. Und das führt natürlich in der Gesellschaft zu Reibungen. Es führt zu Debatten darüber, wie dieses Land künftig aussehen soll. Und Israel hat natürlich große innenpolitische, gesellschaftliche Herausforderungen. Es gibt viele Zuwanderergruppen, deren Integration weit fortgeschritten ist, die aber schon auch immer noch innerhalb der israelischen Gesellschaft eben Gruppen sind. Zum Beispiel die russischen Juden, die in den 90ern in großer Zahl eingewandert sind. Ganz aktuell sieht man eben auch, dass die Juden, die aus Äthiopien kamen, in Israel nicht vollkommen angekommen sind, sich hier zum Teil diskriminiert fühlen aufgrund ihrer Hautfarbe. Und das sind natürlich alles große innenpolitische, gesellschaftspolitische Herausforderungen, denen sich die Regierungen nicht so widmen können, wie es vielleicht nötig wäre, weil eben auch Sicherheitspolitik, und das kann man sicherlich sehr gut verstehen, in Israel das ist, was immer alles überlagert.
Also ich nehme an, das durchzieht diese Auseinandersetzung, die Sie uns eben geschildert haben, die gesamte Parteienlandschaft, oder? Da müssen doch alle drauf reagieren.
Ja, es versuchen natürlich alle momentan auch in den unterschiedlichen Lagern ihre Wählerschichten zu mobilisieren. Natürlich sind die Parteien der Opposition oder das, was man in Israel noch so als politisch links bezeichnen kann, tendenziell etwas stärker säkularer als das rechte Lager. Zur aktuellen Regierung gehören ja auch zwei streng religiöse und eine nationalreligiöse Kraft, die eben versuchen, für ihre Wählerschichten hier jeweils das Beste herauszuholen. Das ist ein Konflikt, der jetzt im Wahlkampf immer wieder zutage tritt. Aktuell geht es um einen Bildungsminister der Nationalreligiösen, der Forderungen aufstellt, die viele Säkularen für unerträglich halten. Und die möchten eben nicht, dass er quasi die Lehrpläne in den Schulen beeinflusst. Aber eigentlich ist das jetzt im Wahlkampf nur stellvertretend dafür, dass diese Fragen das Land auch künftig beschäftigen werden. Das wird mit der Wahl nicht enden.
Also Israel auch in gewisser Weise eine polarisierte Gesellschaft, in der, wir haben es ja von Ihnen geschildert bekommen, Regierungsbildung immer schwieriger wird. Debattiert man das dort als Problem der Demokratie?
Ja, vor allem auch deswegen, weil wir ja nun gerade eben nur über die gesellschaftspolitischen Herausforderungen innerhalb der jüdisch-israelischen Gesellschaft gesprochen haben. Aber knapp 20% der Gesamtbevölkerung sind keine Juden, sondern sind vor allem arabische Israelis, zu Teilen auch Drusen, die alle der Meinung sind oder viele von ihnen sind der Meinung, dass sie in diesem Land nur Bürger zweiter Klasse sind und nicht gleichberechtigt behandelt werden. Die Drusen fühlten sich hier lange angekommen, aber seit dem vergangenen Jahr gibt es da nun massive Zweifel, denn die Regierung Netanyahu hat im vergangenen Jahr ein Nationalstaatsgesetz verabschiedet, was viele Israelis, die nicht Juden sind, eben als Benachteiligung empfinden. Da empfinden sie sich diskriminiert. Und auch das spaltet das Land. Und auch das ist etwas, was eine neue Regierung, egal von wem sie angeführt wird, dringend angehen sollte, um hier den inneren Frieden ein Stück weit voranzubringen. Denn momentan ist der aus meiner Sicht stark gefährdet.
Aber was interessiert den israelischen Schriftsteller Yishai Sarit? Nicht demokratietheoretische Feinheiten oder so, wie eben gehört, ganz knallharte innerisraelische Konflikte. Nein, für ihn interessiert die ritualisierte Erinnerungskultur an den Holocaust, da die in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gepflegt wird, jener Ort, wohin alle ausländischen Politiker auf Staatsbesuch in Israel hingeführt werden. Und auch der Ich-Erzähler im Roman Monster, der arbeitet dort.
Nebenher begann ich, aus finanziellen Gründen, Gruppen durch Yad Vashem zu führen. Sie persönlich leiteten die Kommission, die mich dafür engagierte. Ich erinnere mich an ihre edlen Züge und an die Ehrfurcht, die sie mir einflößten. Sie fragten, warum ich Gruppen führen wolle und ob ich mir der damit verbundenen seelischen Belastung bewusst sei. Ich antwortete mit einer Halbwahrheit, sagte, es sei eine außerordentliche Gelegenheit für einen Historiker, sein Fachgebiet im Alltagsleben einzusetzen und das Gelernte einer größeren Öffentlichkeit nahezubringen. Dass meine Frau schwanger war und ich meine kleine Familie ernähren musste, sagte ich nicht. Ich erzählte, dass ich gerade meine Doktorarbeit schriebe und schon umfangreiches Wissen über alle Einzelheiten der Vernichtung erworben hätte. Erwähnte in meinem Lebenslauf, dass ich während meines Wehrdienstes Unterricht auf dem Gebiet der Artillerie in der Panzertruppenschule erteilt hatte und danach an der Universität Lehrassistent des Dekans der Historischen Fakultät gewesen war. Sie und Ihre Kommissionskollegen baten mich in aller Kürze, wie vor einer Schulklasse, die Geschichte des Warschauer Ghettoaufstands darzustellen. Anscheinend habe ich einen guten Eindruck hinterlassen, denn schon am nächsten Tag hieß es, ich sei angenommen. Ihre Warnung bezüglich der seelischen Belastung nahm ich nicht wirklich ernst, denn ich hatte bisher keine großen Gefühlswallungen im Leben erlitten, hielt mich diesbezüglich für immun. Wie ein Jungstier stürzte ich mich kraftvoll in die Arena, übernahm sofort Führungen im Museum, in der Allee der Gerechten unter den Völkern, in den Unterrichtsräumen, überhäufte die Kinder mit meinem gesammelten Wissen. Ich besaß eine gewisse Begabung dafür, bemühte mich, ihnen ein scharfes und klares Gesamtbild, angefüllt mit unzähligen Einzelheiten zu verschaffen, dabei einigen Hauptsträngen zu folgen, denn auf alle Nebenhandlungen einzugehen, hätte sie verwirrt. Die Schüler einer der ersten Klassen, die ich führte, sagten mir, bei mir hätten sie dieses ganze Riesengebiet des Holocausts zum ersten Mal begriffen.
Seelische Belastung beim Gang durch die Gedenkstätte Yad Vashem, vorbei an den Namen und Geschichten der ermordeten Juden. Also diese Pein können wir uns sehr genau vorstellen und an dieser Stelle des Romans Monster ahnen wir auch schon. Das wird nicht gut ausgehen. Und auch diese Reportage von Benjamin Hammer hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Ein Angebot an Touristen, die trainieren können, wie Israel Terroristen bekämpft.
Ein Schießstand in der Nähe der israelischen Siedlung Efrat, mitten im Westjordanland. Eine Gruppe von chinesischen Studenten steht etwas verloren in der Gegend rum. Der Übungsleiter gibt letzte Instruktionen. Stellt euch vor, dass ihr gerade auf dem Machne Jehuda-Markt in Jerusalem seid, sagt er. Von hinten rücken schwer bewaffnete Soldaten an. Sie tragen grüne Kampfmontur und schwarze Gesichtsmasken. Eine junge Chinesin geht hinter einem Soldaten in Deckung. Die Israelis setzen scharfe Munition ein. Es riecht nach Schießpulver. Auf einem Pappschild ein vermeintlicher Terrorist mit Sonnenbrille, Tarnanzug und Messer. Das Schild wird förmlich zersiebt. Nach der Übung Manöverkritik. Der Soldat war ziemlich heiß, sagt eine Chinesin. Dabei geht es den Machern der Übung um etwas anderes. Sie wollen Touristen und Experten aus aller Welt zeigen, wie sich Israel auf mögliche Terroranschläge vorbereitet. Ausgedacht hat sich das Ganze Sharon Gad, ein Reservekommandeur der israelischen Armee.
There's a big need for this knowledge.
Unsere Expertise ist gefragt, natürlich besonders in Israel, aber leider auch auf der ganzen Welt. Meine Mission ist es, den guten Leuten beizubringen, wie sie ihr Leben schützen, sich verteidigen. Auch ihr in Deutschland seht doch, wie der Terrorismus euer Land zerstört. Sharon Gad kämpfte früher in einer Eliteeinheit der israelischen Armee, so wie viele hier bei Kaliber 3, das ist der Name der Einrichtung. Die chinesische Studentengruppe hat heute das Schießabenteuer gebucht. 2 Stunden kosten $100. Die Studenten bekommen gezeigt, wie man einen Messerattentäter bezwingt. Und sie lernen Zeus kennen, einen Schäferhund, der einen Angreifer im Schutzanzug überwältigt. Dann dürfen die Chinesen selbst ran, zuerst mit Holzgewehren. Der israelische Ausbilder spricht Chinesisch. Kurz darauf schießen die Chinesen mit scharfer Munition. Die chinesischen Studenten sind für eine Woche in Israel zu Besuch. Von der Schießübung sind sie begeistert. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben geschossen, sagt einer von ihnen. Bei uns in China herrscht gerade Frieden, aber wir müssen für alles bereit sein. Deshalb will ich lernen, wie ich mich verteidigen kann. Das Trainingsgelände von Kaliber 3 befindet sich im von Israel besetzten Westjordanland. Der Bürgermeister des palästinensischen Nachbardorfes findet das Projekt gar nicht gut. Die lauten Schüsse machten den Dorfbewohnern Angst. Sind die Schießabenteuer unter diesen Umständen nicht geschmacklos? Der Chef von Kaliber 3 winkt ab. Die Leute können gerne ihre Meinung äußern. Ich sage ihnen, das Westjordanland gehört zu Israel. Wir könnten das auch an irgendeinem anderen Ort von Israel machen. Unser Training hat keine politische Agenda und es gibt keine Verbindung zum Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Doch kann ein israelisches Trainingslager voller Waffen, das sich inmitten des von Konflikten gezeichneten Westjordanlandes befindet, wirklich über den Dingen schweben? Während der Übung greift ein Darsteller, der einen Attentäter spielt, einen Soldaten mit einem Plastikmesser an. Der Angreifer schreit auf Arabisch Allahu Akbar.
Und damit sind wir wieder bei Tim Aßmann und der naheliegenden Frage. Wir haben eben in dem Beitrag gehört, die Ansicht eines einzelnen Israelis, aber es wird nicht einer allein sein, das Westjordanland gehört zu Israel. Jetzt gibt's ja einen Friedensplan für den Nahen Osten, ausgearbeitet vom Schwiegersohn des amerikanischen Präsidenten, von Jared Kushner. Was halten Sie davon?
Wir kennen ja diesen Plan noch nicht im vollen Umfang, Frau Sauter. Wir müssen noch darauf warten, wie genau Jared Kushner im Namen der Trump-Regierung den Nahen Osten befrieden und einen insgesamt ja mehr als 70 Jahre alten Konflikt lösen möchte. Aber ich bin schon ein bisschen grundskeptisch, gebe ich zu, denn letztlich glaube ich auch, dass ein so komplizierter Konflikt, der ja auch mit den Jahren immer komplizierter geworden ist, denn Israelis und Palästinenser leben im bereits erwähnten besetzten Westjordanland ja sehr dicht aufeinander, dass dieser Konflikt gelöst werden kann, ohne direkte Verhandlungslösung zwischen den Konfliktparteien. Ich glaube, dass sich Israelis und Palästinenser zusammensetzen und verhandeln müssen, dass vor allem nur dann mittel- bis langfristig eine Chance besteht, den Konflikt zu lösen. Schauen wir, was Jared Kushner vorschlagen wird. Es wäre natürlich unfair, jetzt hier vorab schon zu sagen, das hat alles keine Aussicht auf Erfolg. Aber bisher waren natürlich die Bemühungen der USA unter Donald Trump, einen Frieden zu vermitteln, nicht von Erfolg gekrönt und stehen unter einem schlechten Stern, muss man sagen. Das hat auch damit zu tun, dass die USA hier natürlich seit Trump in Washington regiert, einseitig Position beziehen. Das ist ganz klar erkennbar. Donald Trump hat Jerusalem, das ungeteilte Jerusalem inklusive des arabischen Ostteils, als Israels Hauptstadt anerkannt. Der US-Botschafter in Jerusalem lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass er die Siedlungen gut findet, dass er auch findet, dass die jüdischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten weiterhin zu Israel gehören sollen. Auch die Äußerungen von Jared Kushner, dem Trump-Schwiegersohn und einem weiteren Vermittler, haben immer wieder deutlich gemacht, dass man im Prinzip nicht auf der palästinensischen, sondern eben auf der israelischen Seite steht. Die Palästinenser glauben dieser Trump-Regierung nichts. Das heißt, egal mit was auch immer Jared Kushner und Trump kommen werden, es ist sehr, sehr schwer, dass das auf palästinensischer Seite akzeptiert werden könnte. Und ohne eine solche Akzeptanz hat es nach meiner Aussicht auch keine Aussicht auf Erfolg.
Aber werden Palästinenser überhaupt gefragt und gehört, wenn es um diesen und andere Pläne geht? Haben die irgendwo überhaupt noch eine Stimme?
Es fällt ihnen schwerer durchzudringen. Das ist schon mein Eindruck. Natürlich gibt es auf internationaler Ebene in den Vereinten Nationen sehr, sehr viele, die immer noch sagen, die zwar verhandelte Zwei-Staaten-Lösung muss das Ziel sein, um den Nahostkonflikt zu lösen. Israelis und Palästinenser jeweils mit einem eigenen Staat. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass denen, die das fordern, eben auch nicht mehr einfällt. Dass zum Beispiel die Vereinten Nationen oder eben auch Deutschland so an diesem Modell, an dieser Zwei-Staaten-Lösung festhalten, ist, denke ich, aber auch deswegen so, weil es eben dazu keine wirklich rechtsstaatliche Alternative gibt, die demokratischen Ansprüchen entsprechen würde. Und ich glaube, die Zwei-Staaten-Lösung ist, so wie sie einmal gedacht war, momentan klinisch tot. Aber was an ihre Stelle treten könnte und dann Aussicht auf Erfolg hätte, und mit Erfolg meine ich, dass beiden Seiten Frieden gebracht werden könnte, das ist aktuell nicht erkennbar.
Weil auch die israelische Friedensbewegung, die ja mal links war, tot ist. Jedenfalls haben wir hier den Eindruck. Und die Zwei-Staaten-Lösung wird als Lippenbekenntnis immer geführt, zum Beispiel von der Bundesregierung. Aber verstehe ich Sie recht, wenn Sie sagen, das realisiert sich nicht?
Also was Israelis und Palästinenser auch in Umfragen, und jetzt reden wir wirklich von der normalen Bevölkerung, verbindet, ist diese tiefe Sehnsucht nach Frieden. Das sehen sie auf beiden Seiten. Und sie haben auch auf beiden Seiten noch einen großen, jeweils großen Bevölkerungsanteil, der eine Zwei-Staaten-Lösung für richtig finden würde. Mhm. Aber jetzt schauen wir erst einmal nach Israel. Sie haben die Friedensbewegung ja schon angesprochen. Die spielt momentan keine nennenswerte Rolle im Land. Das hat eben damit zu tun, dass die Bomben der zweiten Intifada, die palästinensischen Terroranschläge, die Hoffnungen der Menschen weggebombt haben. Viele möchten einen Frieden, aber sie glauben einfach nicht mehr daran, dass der realisierbar ist. Und deswegen nehmen sie das, was sie bekommen können, was sie jetzt eben auch haben, eine Art Sicherheitsstatus quo. Aber der ist natürlich für die Zukunft eine sehr, ja, unsichere Lösung. Der kann es eigentlich auf Dauer nicht sein. Aber momentan fehlen auch auf beiden Seiten die politischen Visionen. Es fehlen auch Politiker, die große Rückendeckung in ihrer Bevölkerung hätten. Damit meine ich jetzt vor allem die Palästinenser. Der Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ist greis, ist demokratisch nicht mehr legitimiert, regiert zum Teil mit autoritären Methoden, hat keinerlei Rückhalt, keinen nennenswerten in der Bevölkerung, vor allem nicht bei den jungen Leuten. Das sind alles keine guten Aussichten.
Und trotzdem wurde gerade eine Umfrage veröffentlicht, wonach 49% der in den besetzten Gebieten Befragten für eine Zwei-Staaten-Lösung votieren. Jedenfalls berichtet das die Nichtregierungsorganisation Geneva Initiative. Spielen solche Umfragen in Israel überhaupt eine Rolle?
Sie werden nicht zur alltäglichen Politik, denn es ist so, wie ich gerade eben auch beschrieben habe, diese aktuelle Umfrage ist nicht neu. Also die Zahlen kennen wir auch schon aus den letzten Jahren, die sind relativ deckungsgleich. Mhm. Die Leute, die aber eben sagen, wir sind eigentlich dafür, glauben im gleichen Moment nicht daran, dass es realisierbar ist. Und deswegen wird daraus keine Tagespolitik.
So, und jetzt kommen die Hammersätze in Yishai Sarits Roman Monster. Der Ich-Erzähler führt nämlich eine israelische Jugendgruppe durch Auschwitz und fragt dann nach den Erkenntnissen. Welche Schlüsse zieht ihr nach dieser Reise? Die Frage sei vorgeschrieben, sagt der Erzähler. Und hier die Antwort.
Ich denke, zum Überleben müssen wir auch ein bisschen Nazis sein, sagte er. Einige Unruhe unter den anderen, nicht besonders viel. Er hatte einfach vor Erwachsenen ausgesprochen, was sie unter sich sagten. Die Lehrer taten schockiert und warteten darauf, dass ich reagierte, die Drecksarbeit für sie erledigte, das Ungeheuer anging, das sie und seine Eltern großgezogen hatten. Der Junge wirkte völlig normal, aus guter Familie, mit liebender Mutter und engagiertem Vater. »Was meinst du damit?« fragte ich ihn. »Dass man fähig sein muss, erbarmungslos zu töten«, antwortet er. »Wenn wir zu weich sind, haben wir keine Chance.« Schwache Widerrede seitens einiger Mitschüler, mehr nicht. »Aber keine Unschuldigen töten«, sagt die Direktorin. Und der Junge denkt kurz nach, ist bedacht und redet nicht voreilig. Er ist keiner von den Halbwilden und erwidert, »Manchmal bleibt keine Wahl und man muss auch Zivilisten treffen. Es ist schwer, zwischen Terroristen und Zivilisten zu unterscheiden. Und ein Junge, der heute ein Kind ist, kann morgen ein Terrorist sein. Dies ist ein Existenzkampf. Entweder wir oder die. Wir werden es nicht noch einmal geschehen lassen.«
Wenn Sie sich ein Urteil bilden wollen und den Roman ganz lesen wollen, er heißt Monster und ist bei Kain und Aber erschienen. Der Autor Yishai Sarit ist vor dem Sechstagekrieg geboren, 1965 nämlich in Tel Aviv, wo wir heute zu Gast bei unserem Korrespondenten Tim Aßmann sind. Und wenn wir da nach unserem Gespräch jetzt um 19 Uhr ein Auto mieten wollten und sagen wir von Tel Aviv erst nach Nablus und dann nach Ramallah fahren wollten, da würden wir allerdings eine böse Überraschung erleben. Google Maps, das ließe uns im Stich. Und Benjamin Hammer hat es erlebt.
Unterwegs von Tel Aviv in Richtung Haifa. In weniger als einer Sekunde hat die Smartphone-App Google Maps die Route innerhalb von Israel berechnet.
Der Standort Haifa ist bei starkem Verkehr 2 Stunden und 8 Minuten mit dem Auto vom Standort Tel Aviv-Jaffa entfernt. Dies ist deine Route.
Auf seiner Homepage schreibt der Google-Konzern von einer Mission. Die Informationen dieser Welt organisieren, steht dort, sie allgemein zugänglich und nutzbar machen. Das klingt erst einmal gut, doch im von Israel besetzten Westjordanland scheitert Google an diesem Anspruch. Die Schnellstraße 60 im Zentrum des Westjordanlandes. Sie verbindet die beiden palästinensischen Städte Nablus und Ramallah. Entfernung gerade einmal 35 Kilometer. Wer Google nach dieser einfachen Strecke fragt, bekommt eine Fehlermeldung. Keine Route gefunden, steht in der App. Nun ist es so, dass Google Maps auch im Westjordanland durchaus funktioniert. Jedenfalls immer dann, wenn man nach einer Route zwischen 2 israelischen Siedlungen fragt.
Der Standort Elon Mori ist bei wenig Verkehr 54 Minuten mit dem Auto vom Standort Karnei Shomron entfernt. Dies ist deine Route.
Nadim Nashif glaubt nicht, dass das ein Zufall ist. Er ist arabischer Israeli und leitet die Organisation Hamle, die sich für digitale Rechte von Palästinensern einsetzt. Wir haben den Eindruck, dass Google die Perspektive der Israelis übernimmt. Die App geht davon aus, dass man ein israelischer Siedler ist. An deren Bedürfnissen orientiert sich Google, obwohl Siedlungen gegen das Völkerrecht verstoßen. Die Bedürfnisse und die Realität der Palästinenser werden hingegen ignoriert.
Fahren Sie nach Norden.
Für Navigationssysteme ist das Westjordanland kein einfaches Terrain. Es gibt verschiedene Zonen, die entweder von Israel oder von den Palästinensern verwaltet werden. Manche Straßen dürfen nur mit Autos mit israelischem Nummernschild befahren werden. Jüdische Israelis wiederum machen sich nach israelischem Recht strafbar, wenn sie in die sogenannten A-Gebiete fahren, die von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden. Google, dessen App ohne Probleme Routen zwischen israelischen Siedlungen findet, nicht jedoch zwischen palästinensischen Städten, antwortete auf ARD-Anfrage nur schriftlich.
Wir versuchen immer, unseren Nutzern die besten Routenhinweise zu geben. Es ist aber möglich, dass falsche Daten oder andere Fehler zu schlechten Navigationshinweisen führen. Wie immer ermuntern wir unsere Nutzer, uns über ein Tool in der App Bescheid zu geben, wenn etwas nicht stimmt.
Nadim Nashif, der arabisch-israelische Digitalaktivist, kauft Google nicht ab. dass falsche Daten zu den Problemen der App führen. Schöne Fotos von Googles Hauptquartier im Silicon Valley, das ist die eine Sache. Aber hier geht es um ein Konfliktgebiet, um die Besatzung. Google sollte Instrumente entwickeln, damit umzugehen.
Geradeaus.
Wenn Palästinenser durch das Westjordanland fahren, behelfen sie sich mittlerweile mit einer anderen Karten-App. Die kann von den Nutzern ergänzt werden, ein bisschen so wie Wikipedia. Google Maps ist für viele Palästinenser keine Option, weil es da viel zu häufig heißt, die Route wurde nicht berechnet.
Tim Aßmann in Tel Aviv, auch darüber würde ich gerne mit Ihnen noch reden. Ist in Israel eigentlich durchweg Konsens, dass die Boykott-Israel-Gruppe BDS, also Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, antisemitisch ist? Die Bewegung ruft ja zum Boykott israelischer Waren und Künstler auf und sie verlangt einen Abzug israelischer Soldaten aus dem Westjordanland, aus Ost-Jerusalem und dem Golan.
Nein, also dass diese Gruppe komplett antisemitisch ist, ist in Israel nicht kompletter Konsens. Natürlich ganz klar nicht bei den arabischen Israelis, 20% knapp der Bevölkerung und bei ihren politischen Parteien, aber auch nicht bei allen jüdischen Israelis. Also als vor einiger Zeit der Bundestag ja eine Anti-BDS-Resolution verabschiedet hat, da haben sich zum Beispiel einige hundert Israelis in einem offenen Brief dagegen ausgesprochen, unter anderem eben auch Kulturschaffende und ähnliche und haben gesagt, nein, also das ist falsch, das ist eine falsche Einordnung der Bewegung, denn der Bundestag hatte ja gesagt, BDS sei komplett antisemitisch. Was, glaube ich, bei der Mehrheit der Israelis ganz klar ist, ist, dass BDS also eine feindliche Bewegung ist. Dass also gesagt wird, die wollen uns schaden, die wollen im Ausland unser Existenzrecht in Frage stellen, sie boykottieren uns, sie rufen dazu auf, dass Künstler nicht kommen, dass unsere Waren nirgendwo verkauft werden können. Das ist ganz sicher so.
Schauen wir mal auf die Karte. Gerade der Golan. Hinter diesem Gebirgszug im Norden Israels liegt Syrien und dort liegen die Söldner der Hezbollah. Wie strategisch wichtig ist das denn für die israelische Militärführung und für die Politik, dass der Golan in israelischer Hand bleibt?
Also der Blick auf die Landkarte, wenn man eine Landkarte hat, die einem so ein bisschen die Höhenunterschiede heraushebt, das zeigt dann schon, von welcher großen existenziell sicherheitspolitischen Bedeutung das Ganze für Israel ist. Das sind also, ist ein Bergzug, der sozusagen freie Zugang hat dann auf das darunterliegende israelische Staatsgebiet, hinter dem See Genezareth zum Beispiel. Wer dort also Geschütze stehen hat, und das war ja bis zum Sechstagekrieg 1967 auf syrischer Seite der Fall, der kann einfach so ziehen in Israel beschießen. Und deswegen ist das Ganze für Israel natürlich von großer sicherheitspolitischer Bedeutung, völlig unabhängig davon, wer in Syrien ist. Aktuell sind es unter anderem mit dem Iran verbündete pro-iranische schiitische Milizen. Aber generell war das immer etwas, das die israelische Regierung gesagt hat, wir räumen den Golan nicht, wir bleiben dort. Der Golan ist ja auch in den 80ern annektiert worden. Und deswegen war eigentlich die Entscheidung von Donald Trump, die er ja im israelischen Wahlkampf getroffen hat, zu sagen, die USA erkennen Israels Anspruch auf den Golan an, die war wirklich in diesem Fall rein symbolisch. Denn niemand, und ich denke auch keine syrischen Politiker, gehen davon aus, dass der Golan jemals von Israel zurückgegeben werden wird. Der bleibt israelisch.
Und wie läuft die israelische Debatte über die Politik des Iran? Also wir gucken hier alle drauf, was da im Persischen Golf passiert. Das ist gefährlich, das ist aber auch in Israel sicher Thema, denn man weiß, der Iran oder bestimmte Gruppen, politische Gruppen im Iran, die nähern die Hezbollah nachweislich, die unterstützen die Hamas im Gazastreifen. Und jetzt ist das Atomabkommen mit dem Iran tot, nachdem Donald Trump es einseitig aufgekündigt hat. Ist da in Israel eine Debatte gewesen? Ja, das war richtig. Oder gab es da auch unterschiedliche Stimmen?
Es gibt da sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Israelis es mehrheitlich für richtig halten, dass die USA aus diesem Atomabkommen ausgestiegen sind und dieses Abkommen damit eben vor dem Aus steht, wahrscheinlich nicht wird aufrechterhalten werden können. Denn man hält dieses Abkommen Israel, und da hat die Regierung große Unterstützung in der Bevölkerung, für falsch. Man hält es für ein schlechtes Abkommen. Man geht davon aus, dass es den iranischen Griff nach der Bombe, und man ist in Israel überzeugt davon, dass es diesen Versuch des Griffs gibt, dass es den nicht verhindern können wird. Deswegen sagt man ja, dass Trump ausgestiegen ist. ist richtig. Aber gleichzeitig sagen hier auch viele Armee-Experten, Analysten, dass jetzt gerade deutlich wird, dass Donald Trump keinen Plan B hat. Und deswegen macht es vielen Israelis große Sorge, was gerade am Golf passiert. Denn man fürchtet hier, dass Israel Teil eines Stellvertreterkonfliktes in diesem Ringen des Irans mit den USA werden könnte. Sie haben die Hisbollah-Miliz schon angesprochen, die schiitische im Südlibanon, die dort hochgerüstet hinter der israelischen Grenze sitzt, auf libanesischer Seite und Israel mit einem großen Raketenarsenal droht. Es gibt andere Verbündete des Iran, die an den israelischen Grenzen sind. Das ist etwas, was den Israelis große Sorge macht. Und die israelische Armee geht davon aus, dass die Hisbollah weiterhin die größte Bedrohung für das Land ist.
Also damit auch der Iran, wichtigster Feind.
Ja, der Iran gilt in Israel als der wichtigste Feind, natürlich, weil iranische Politiker immer wieder mit der Vernichtung Israels drohen. Das wird so gesehen. Und wenn Benjamin Netanyahu als israelischer Regierungschef vor dieser Bedrohung warnt und eben auch damit droht, dass man notfalls auch im Alleingang gegen den Iran vorgehen werde, dann hat er hier den Rückhalt in der Mehrheit der Bevölkerung.
Aber jenseits aller politischen Bedrohung, das lassen wir jetzt mal beiseite. Die Stadtgesellschaft in Tel Aviv, die lässt sich doch sicher nicht die Partys und die Sommerferien nehmen, oder?
Nein, natürlich nicht. In Tel Aviv hat man aber eh das ganze Jahr über, ob Sommer oder nicht, das Gefühl, dass die Probleme des Landes, die ja nun nicht nur sicherheitspolitischer Natur sind, sondern eben auch gesellschaftlicher oder auch wirtschaftlicher Natur, also viele Israelis stöhnen zum Beispiel unter großen Schuldenlasten und hohen Lebenshaltungskosten, dass all das in Tel Aviv irgendwie so ein bisschen ausgeblendet wird. Tel Aviv ist auch ein bisschen wirklich die Hauptstadt des Eskapismus, muss man sagen. Viele Israelis sagen auch, Tel Aviv ist eine Blase.
Tim Aßmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft, das war toll. Und wir kommen gerne wieder bei nächster Gelegenheit. Das war hier aber der Tag auf Weltreise. Sie finden uns auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Claudia Sauter. Morgen sind wir in Spanien und hier ist Kutiman.